Herr Jesus, Herr, wir sind auf dein Wort angewiesen, Herr. Du liebst dein Volk und du redest zu deiner Gemeinde. Amen. Lass uns Jakobus Kapitel 3, Vers 1 bis 12 lesen. Wieder im Wechsel. Brüder können starten. Nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir Lehrer ein strengeres Gericht empfangen werden. So lenken wir auch ihren ganzen Leib. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch ein großer Wald zündet ein kleines Feuer an. Sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der Kriechtiere als auch der Meerestiere wird gezähmt und ist gezähmt durch die menschliche Natur. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater. Und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach der Gleichheit Gottes gemacht sind. Lässt denn die Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres fließen? Amen. Herr Jesus. Amen. Ja, in dem Kapitel sieht man auch wieder, dass Jakobus auch von der Vollendung spricht und dass dieser Brief für unsere Vollendung ist. Denn Vers 2 sagte, wir alle machen viele Fehler. Wenn jemand im Reden keinen Fehler macht, der ist ein reifer Mann und fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Ja, auch bei der Errettung machen wir alle noch sehr viele Fehler. Die anfängliche Errettung, von der Tobi ja gesprochen hat, ist für den Eingang in die Ewigkeit und dass wir ein neues Leben vom Herrn bekommen, was unzerstörbar ist und ja, was uns auch keiner mehr nehmen kann. Aber das bedeutet leider nicht, dass wir danach keine Fehler mehr machen, nicht mehr sündigen und schon vollkommen sind und nicht mehr umgewandelt werden müssen. Sondern vielmehr gibt es noch viele Fehler und viel, was der Herr in uns behandeln muss. Aber er möchte uns zu reifen Männern machen. Der ist ein reifer Mann und fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Jakobus hat ja auch gesagt, ein bestimmter Erstling sollen wir für den Herrn sein. Und das Reden ist ein ganz entscheidender Punkt bei den Erstlingen. In Offenbarung 14, Vers 5, das ist der letzte von den fünf Versen in der Beschreibung über die Erstlinge, die auf dem himmlischen Berg Zion sind. Werden in den ersten Versen einige von ihren Eigenschaften beschrieben und in Vers 5 heißt es, in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden. denn sie sind makellos. Es gehört also zur Reife und zu der Vollendung dazu, dass der Mund und unser Reden behandelt wurde, keine Lüge gefunden wird und in dem Reden, wie Jakobus auch sagt, kein Fehler gemacht wird. Warum ist es so wichtig, sogar auch für den Leib, sagt er hier. Er sagt nicht nur, dass das Reden wichtig ist, um selber rein zu sein, sondern es geht auch darum, den Leib im Zaum zu halten. Und ich finde, das Volk Israel ist immer ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wenn es um Dinge der Gemeinde geht. Es ist immer so bildlich, kann man an ihnen sehen, was diese Sachen, die auch die Schreiber von den Briefen und Büchern im Neuen Testament schreiben, was da gemeint ist. Wenn man das Volk Israel sieht, es war oder Gott hat gesagt, das ist seine Gemeinde. Wie wir heute die Gemeinde sind, war das damals die Gemeinde. Und sie mussten auch im Zaum gehalten werden. Bei ihnen gab es nicht Demokratie. Das hätte nicht funktioniert oder das hat auch nicht funktioniert, wenn sie selber nach ihren Entschlüssen und nach ihrem Herzen entschieden haben. Sondern vielmehr hat es Menschen gebraucht, durch die Gott seine Leitung dem Volk geben konnte. Und er hat damals einen Mann dafür ausgewählt, Mose, der sein Volk führen und auch im Zaum halten sollte. Und ohne diese Person wäre das Volk untergegangen und hätte Gottes Zorn die ganze Gemeinde vernichtet. Aber Mose hatte solche Eigenschaften und von Gott so eine Gnade empfangen, dass er diesen Leib im Zaum halten konnte. Er war der Sanftmütigste unter seinen Zeitgenossen. Er war derjenige, der das Wort des Herrn gehört hat und weitergegeben hat. Und vor allem war er nicht schnell zum Reden. Er war schnell zum Hören und langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Es trifft wirklich auf ihn zu. Selbst als er persönlich angegangen wurde und gegen ihn gemurrt wurde, gegen den Herrn gemurrt wurde, liest man nicht, dass er eine schnelle, böse Antwort gegeben hat, sondern gab es eine starke Reaktion in ihm. Aber die ging nicht gegen die Menschen, gegen ihn was vorgebracht haben, sondern es war ein innerlicher Schmerz, den er vor den Herrn gebracht hat. Und dann hat er sich vor dem Herrn gedemütigt und dem Herrn alles ausgebreitet und hingelegt, was er jetzt gehört hat. Und dann hat der Herr ihm das richtige Wort gegeben, was dann auch für die ganze Gemeinde war. Und das hat so oft die Rettung gegeben. Aber es war ein echter Kampf und auch in Mose war es ein Kampf, dass er dort nicht schnell zum Zorn ist, sondern das Wort des Herrn empfängt, um die Gemeinde zu leiten. In Vers 3 in Jakobus heißt es, wenn wir nun den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß sind und von rauen Winden getrieben werden, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin der Antrieb des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch einen großen Wald zündet ein kleines Feuer an. Ja, und es gibt diese andere Seite. Einmal kann die Zunge als ein kleines Glied dienen, um den Leib, um auch uns in die richtige Richtung zu lenken. Dass der Herr durch Geschwister oder durch die Brüder spricht und zeigt, wie es weitergeht. Das ist so kostbar. Das habe ich in meinem Leben auch so oft gebraucht und war solch eine Errettung. Ich habe oft in meinem Leben Sachen gemacht und hier meine Sachen und das erledigt und gedacht, oh, das könnte ich auch noch machen. Und habe mich irgendwie verrannt in ganz viele Dinge. Aber wenn ich dann zu den Versammlungen gekommen bin und der Herr durch die Geschwister gesprochen hat, das war manchmal wirklich nur eine ganz kleine Sache, aber das hat mich wieder komplett ausgerichtet und in die richtige Richtung gelenkt. Es war erstaunlich. Vorher konnte ich ganz viele Sachen machen und Stunden mit irgendwas verbringen und es ging irgendwie immer weiter weg. Aber so eine kleine Sache, was ein Bruder oder eine Schwester gesagt hat, hat mich auf einmal, zack, umgewendet und wieder auf den richtigen Kurs gebracht. Das ist so kostbar. Und wenn unsere Zungen so werden und der Herr sie gebrauchen kann, dann gibt es wirklich Herrlichkeit und dann fahren wir auch gemeinsam in die richtige Richtung. Aber der Herr warnt auch sehr stark, dass diese Zunge auch genau das Gegenteil bewirken kann. Auch nicht nur im persönlichen Leben, wenn ich jemandem Einzelnen irgendwie was sage, dass er dann da Schaden nimmt, sondern sogar für den ganzen Leib. Und da gibt es zwei sehr eindrückliche Beispiele vom Volk Israel, wo das passiert ist. Und das war einmal die Auflehnung von Korah, das war einer aus dem Stamm der Leviten, der ja in seinem Herzen ist Neid aufgestiegen gegenüber Mose und Aaron, dass sie da dem Herrn dienen dürfen, so nah ran können und den Dienst vor dem Herrn ausüben, und er hätte das gerne auch gemacht. Aber ist nicht zu ihnen hingegangen und hat mit ihnen gesprochen, sondern er hat noch weitere mit sich genommen. Er hat mit seiner Zunge ein kleines Feuer angezündet, wie es hier auch heißt. Er hat Datan und Abiram genommen, die zwei. Und dann noch einen, den On. Und hat zu ihnen auch gesagt, schau mal, Mose, der macht, das ist nicht in Ordnung. Er beansprucht zu viel. Und dann haben sie noch 250 mitgenommen, bevor sie zu Mose gegangen sind. Und dann war es schon eine Rotte, sagt die Schrift. Eine Rotte, die hingegangen ist und schon voller Zorn war. Und auch blind. Sie haben durch die Emotionen und alles, was in ihnen hochgekocht ist, konnten sie nicht mehr klar sehen und denken. Und sie sind zu Mose gegangen und dann gab es ganz viele Anschuldigungen. Und ich glaube, die meisten kennen die Geschichte, wie es dann ausgeht. Der Herr gibt ein starkes Gericht, bestätigt Mose und Aaron als die, die ihm nahen dürfen. Aber der Schaden ist immens, der unter dem Volk angerichtet wird. Weil diese 250, die mitgenommen wurden, sterben. Die Familien von Datan und Abiram werden verschlungen. Und am Ende ist das Volk auch so beeinflusst, dass sie die Situation auch nicht mehr richtig einschätzen können. Dann heißt es am nächsten Tag, sagen sie, ihr, also Mose und Aaron, ihr habt die Gemeinde des Herrn getötet. Aber das bestimmte ja gar nicht, sondern es war der Herr, der gerichtet hat. Und dann musste es nochmal ein großes Gericht geben. Und es war ein großes Wehklagen und ein großer Schaden, der entstanden ist. Von so einem kleinen Feuer, was eine Zunge ausgegangen ist, nur dieser Satz, Mose und Aaron, sie beanspruchen zu viel. Eine Klage gegen denjenigen, den der Herr eingesetzt hat. Und das Gleiche ist heute auch eine Gefahr, dass unsere Zunge solch ein Feuer anzündet, das nicht vom Herrn ist, sondern dass die Zunge von der Gehenna entflammt wird, wie es hier heißt. In Vers 6, die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sie sich unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib. Ja, das ist damals passiert. Sie setzt die Lebensbahn in Flammen und wird selbst von der Gehenna entflammt. Ja, das ist eine starke Warnung. Wir müssen sehr aufpassen, von was wir unsere Zunge entflammen lassen. Was für ein Feuer auch in unserem Herzen aufsteigt, das gerne nach draußen will. Das müssen wir prüfen. Ist das der Eifer des Herrn, der da am Wirken ist, oder ist es unser eigener Eifer und unser eigener Zorn? An einer Stelle heißt es auch, nimm gegen einen Ältesten keine Klage an. Nicht von einer einzelnen Person, sondern von zwei oder drei. Und ich habe das auch schon gemerkt, wenn jemand zu mir kommt oder was gesagt hat gegen eine andere Person, mein Herz ist sehr schnell so, dass ich es annehmen möchte und sage, boah, wie kann die Person nur? Und okay, das ist wirklich schlecht und das ist falsch. Und dann möchte ich das gerne auch noch weitergeben und jemand anderem erzählen. Aber das ist genau das, was bei Korah passiert ist und wovor der Herr warnt, dass wir nicht so schnell eine Klage annehmen dürfen. In einem Spruch, den ich auch in den Sprüchen gelesen habe, den fand ich echt gut, da heißt es, der im Gericht zuerst spricht, hat Recht. Bis der andere kommt. Und das war schon oft so. Jemand hat mir seine Sicht der Dinge erzählt und ich habe gedacht, wie kann diese Person nur? Aber als ich dann mit der anderen Person gesprochen habe, dann habe ich gemerkt, oh, das ist doch alles ziemlich anders als es dargestellt wurde von der ersten Person. Und jetzt bin ich dabei zu lernen, nicht so schnell auch in meinem Herzen jemanden zu richten, sondern die Sache vor den Herrn zu bringen und ihn zu fragen. Nicht weiter zu erzählen, das gibt immer sehr viel Schaden, aber vor dem Herrn zu behandeln. Und ich möchte mal zwei Verse aus den Sprüchen vorlesen. Der erste ist Sprüche 17, Vers 19. Da heißt es, wer Liebe sucht, deckt die Verfehlung zu. Wer aber eine Sache weitererzählt, trennt vertraute Freunde. Und dann gibt es einen Vers in Sprüche 27, Vers 5. Hier. Da heißt es, besser zur Rechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Also einmal deckt Liebe die Verfehlung zu, und das ist gut, aber einmal verheimlicht sie. Wie passen diese zwei Sprüche zusammen? Wer Liebe sucht, deckt die Verfehlung zu. Wer aber eine Sache weitererzählt, trennt vertraute Freunde. Diese beiden Verse widersprechen sich nicht, sondern sie ergänzen sich sehr gut, weil es zeigt, wer die Liebe sucht, der deckt die Verfehlung zu. Das bezieht sich auf das Reden mit den anderen. Wenn ich jetzt von Simon erfahre, was du gemacht hast, dann ist es Liebe, wenn ich das nicht Rainer erzähle. Aber wenn du etwas machst, was nicht in Ordnung ist, und ich sage dir es nicht, das ist eine Liebe, die verheimlicht und die nicht gut ist. Und das ist der große Unterschied. Wenn wir Fehler sehen, ist es nicht immer Liebe, gar nichts zu sagen, sondern es kommt darauf an, mit wem rede ich was. Und wenn ich jetzt nur Rainer erzähle, was Simon falsch macht, aber Simon nicht erzähle, was er falsch macht, dann ist es genau falsch rum. Sondern der Herr muss uns zeigen, wie können wir dem Bruder helfen, aus der Sache rauszukommen. Und das ist eben nicht der Weg, dass ich erstmal vielen anderen davon erzähle, was er gemacht hat. Weil nämlich, wenn ich das mache, dann einfach weitererzählen, da heißt es, wer aber eine Sache weitererzählt, trennt vertraute Freunde. Das ist schon hart. Ich glaube, niemand von uns möchte so sein, dass wir Freundschaften von anderen trennen. Aber das kann passieren, wenn wir einfach Dinge locker weitererzählen. Wenn es unsere Zunge juckt, zu sagen, oh, schau mal, was hat der andere falsch gemacht. Irgendwie, ich weiß nicht, man redet darüber auch gerne. Das liegt an unserem Fleisch, was in uns ist, was gerne über so Dinge spricht und gerne sagt, schau mal, was der gemacht hat. Aber das ist nicht der Weg des Herrn. Das heißt sogar, dass solche Verleumdungen, dass wir sie auch gerne hören. In Sprüche 26, Vers 22 heißt es, die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen. Sie dringen ins Innerste des Leibes. Ja, lass uns Selbstbeherrschung üben, nicht gerne zuzuhören. Auch mal zu sagen, wenn jemand anders erzählt, schau mal, der hat dies und das gemacht, dann zu sagen, ich möchte das gar nicht hören. Oder ich habe auch schon öfter dann gefragt, ja, hast du das mit dieser Person schon besprochen? Und dann kommt meistens die Antwort, nein. Und dann kann man schon sagen, okay, dann auch bitte nicht weitersagen, sondern vor den Herrn bringen und mit ihm besprechen und dann auch mit der Person reden. Sonst hat der Feind wirklich ein Einfallstor, auch unter uns Feuer anzuzünden. Ja, dann gärt es. Das sieht man vielleicht äußerlich erstmal nicht. Der nächste Vers hier heißt auch, Silberglasur über ein irdenes Gefäß gezogen, so sind feurige Lippen und ein böses Herz. Ja, manchmal sieht man die Sachen äußerlich erstmal nicht und es fühlt sich auch nicht so schlimm an, wenn jemand was erzählt. Aber man zündet sehr schnell ein Feuer an in dem anderen mit dem, was man ihm erzählt. Und da müssen wir echt auf der Hut sein und dem Feind keine Tür öffnen. Ja, woher kommt es jetzt, dass unsere Zunge so juckt und gerne solche Sachen erzählt? Das sind die Verse 6 bis 8. Die Zunge ist eine Welt der Ungerechtigkeit. Sie befleckt den ganzen Leib, sie setzt die Lebensbahn, auch das persönliche Leben und das Leben der Heiligen in Flammen und wird selbst von der Gehenna entflammt. Also es kommt von unten, von Satan. Er möchte unsere Zunge gerne in Brand stecken. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der Kriechtiere als auch der Meerestiere wird gezähmt und ist gezähmt durch die menschliche Natur. Aber die Zunge kann keiner der Menschen zähmen. Sie ist ein unruhiges Übel voll tödlichen Gifts. Wow. Oh ja. Das ist, ja. muss ich die Frage stellen, ist unter meiner Zunge Schlangengift, wenn ich spreche? Ich glaube, das müssen wir uns echt öfter fragen. Herr, was ist jetzt unter meiner Zunge? Wenn ich jetzt was spreche, was kommt jetzt raus aus meinem Mund? Ist es auch ein tödliches Gift oder ist es ein Feuer, was das Leben in Brand steckt? Weil der Feind möchte wirklich unsere Zunge beeinflussen. Er heißt der Vater der Lüge. Johannes nennt der Herr ihn so. Er ist der Vater der Lüge. Ein Mörder von Anfang an. Und wenn er redet, dann redet er aus seinem eigenen. Und wenn wir auch so reden, dann sind wir seine Kinder. Sind wir Kinder von dem Vater der Lüge. Und er ist auch die Schlange, deswegen ist es hier auch das Gift. Er war am Anfang bei Adam und Eva kam er als die Schlange. Und sein Schlangengift hat er benutzt, um sie zu töten. Und das hat gewirkt, ja. Sie haben ihm geglaubt. Er war sehr schlau und listig. Und es war nicht so schnell zu durchschauen. Für uns heute vielleicht schon, wenn wir das, was er damals gesagt hat, hören, dann kann man sagen, ja, okay, da würde ich nicht drauf reinfallen. Aber wie ist es, wenn er heute bei uns mit etwas kommt? Können wir wirklich so leicht durchschauen, ob das jetzt Gift ist oder nicht, was da aus unserem Mund rauskommt? Es sind nämlich sehr, sehr oft die kleinen Dinge. Es ist nicht einfach, okay, jetzt mache ich mal eine große Lüge. Das ist Schlangengift. Sondern sehr oft das Gift, was rauskommt, das ist so eine Vermischung. Ich sage zwar etwas, was freundlich klingt, aber dahinter steckt eine Motivation, dass ich möchte den anderen zu etwas Bestimmtem bringen, was er selber eigentlich gar nicht will und was ich auch weiß, das wäre nicht gut für ihn. Aber ich möchte es, weil ich es will. Und dann verpacke ich das so, dass es sich gut anhört und vielleicht auch in eine gute Richtung geht, aber am Ende beeinflusse ich die Person so, dass es mir gefällt, aber letztlich, dass es am Ende sogar uns beiden schadet. Und das ist eine große Gefahr, dass wir unseren eigenen Vorteil suchen im Sprechen. Aber man kann Sachen so oder so formulieren, kann Sachen hinzufügen oder weglassen. Und das sieht man ja momentan in unserer Zeit sehr, sehr gut an den Medien. Da können wir das oft gut durchschauen. Sie lassen irgendwo ein kleines Detail weg und schon sieht alles ganz anders aus. Nehmen die Wahrheit, mischen ein bisschen Lüge dazu und auf einmal werden alle in eine starke Richtung gelenkt, dass sie was machen. Was sie vorher noch nie gemacht haben, was auch völlig, wenn man ihnen das früher gesagt hätte, wo sie gesagt hätten, du bist ja verrückt, sowas mache ich nie. Aber man muss das nur die richtige Mischung geben, mit viel Wahrheit und viel, was gut aussieht und dann ein bisschen aber noch an Gift dazu mischen und schon führt es in eine völlig falsche Richtung und bringt am Ende den Tod. Und es manipuliert. Ja, das ist eigentlich, ich denke, der Großteil von dem, was heute in den Medien passiert, ist eine Manipulation. Sie möchte, das ist nicht unbewusst, was sie machen. Und wir dürfen nicht so sein. Unser Reden muss sich wirklich unterscheiden. Wir dürfen nicht durch unser Reden versuchen zu beeinflussen und zu manipulieren, sondern wir brauchen ein Reden, was rein ist, was vom Herrn kommt. Ja. Und dabei ist es klappt auch nicht, einfach nur immer zu beten, Herr, lass mich das Richtige jetzt sagen. Man kann oft das Richtige sagen, aber das Herz ist dann nicht dabei. Und die Zunge und das Herz, die beiden gehören zusammen. Das hat der Herr in Matthäus 15 gesagt. Matthäus 15, Vers 18 bis 19. Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Ja. Wovon das Herz voll ist, davon geht auch der Mund über. Heißt an einer anderen Stelle. Und in gewisser Weise ist dadurch auch unsere Zunge ein Spiegel von unserem Herz. Es hat auch einen Vorteil, dass unsere Zunge so schnell ist. Dann kann man nämlich oft auch hineinschauen in das Herz vom anderen. Ja, wenn jemand schnell und viel erzählt, dann weißt du danach ganz gut, was in seinem Herz drin ist. Natürlich ist es für uns dann nicht gut, weil wir dann bloßgestellt werden, wenn wir das machen. Aber manchmal ist es auch gut. Der hat mir schon ganz oft, nachdem ich was gesagt habe, dann gezeigt, schau mal, und das ist in deinem Herz. Und dann wusste ich, jetzt muss ich Buße tun in diesem Punkt. Einfach nur Sachen zu sagen, die richtig sind, aber das Herz unbehandelt zu lassen, das nennt man Religion oder Religiosität. Das ist nicht Leben, sondern ich weiß zwar vom Kopf her, was richtig wäre und sage das auch, aber mein Herz ist wo ganz anders. Das ist das, wie es in der Religion gehandhabt wird. Und es ist auch eine Form der Selbstbeherrschung, definitiv. Und ich kenne auch Menschen, habe leider das auch gesehen, wie Menschen sehr lange in ihrem Leben sich selbst beherrscht haben, in diesem Punkt. Das Reden war sehr gut. Viele Menschen hatten einen sehr guten Eindruck. Aber als sie körperlich und geistig nicht mehr die Kraft hatten, das zu beherrschen, kam das heraus, was im Herzen ist. Und das war wirklich ein Desaster, eine sehr schlimme Sache. Ich war sehr schockiert, als ich die Menschen ganz neu kennengelernt habe und gesehen habe, was im Herzen ist. Deswegen lasst uns den Herrn nicht nur bitten, dass wir richtig reden und die einfach keine Fehler machen, sondern dass er unser Herz behandelt. Dass es gar nicht mehr so ist, dass solche Dinge rausrutschen und wir immer nur schauen müssen und aufpassen, oh, was sage ich hier und was sage ich da, und immer schauen, dass wir ja nicht irgendwie einen Fehltritt machen. Weil das ist sehr anstrengend und macht uns auch am Ende kaputt. Aber die Lösung ist wirklich, dass der Herr unser Herz behandelt, dass dann gute Sachen rausrutschen. Wir gar nicht anders können, als von den Sachen zu berichten, die der Herr in uns gewirkt hat, die der Herr uns gezeigt hat, die der Herr gemacht hat, die Liebe, die in uns gewachsen ist. Dann braucht es auch insofern nicht mehr so viel Selbstbeherrschung, um aufzupassen, was man sagt, sondern es kommt schon ganz natürlich eine Quelle lebendigen Wassers aus unserem Mund heraus. Das muss der Herr in uns machen. Das ist nicht in Jesaja 29 sagt er, da eure Frömmigkeit oder so ist nur angelerntes Menschengebot. Und euer Dienst ist nur, dass ihr mir mit euren Lippen euch naht. Aber der Herr möchte unser Herz ganz umwandeln, dass aus ihm die guten Dinge hervorkommen. Es wird aber nicht so sein, dass einfach unser Herz an einem gewissen Punkt behandelt ist und nichts mehr und nur noch gute Sachen rauskommen, sondern es braucht weiterhin die Selbstbeherrschung. Weil, wie auch Jakobus an späterer Stelle sagt, ist das Fleisch immer da. Und es kommt immer die Versuchung. Gerade in Prüfungen versucht der Feind, das zu benutzen, um uns in die Sünde hineinzuführen. Deswegen brauchen wir dennoch die Selbstbeherrschung. Gerade wenn es schwierig wird und mir jemand etwas sagt, wo ich stark reagieren möchte, dann brauchen wir die Selbstbeherrschung und müssen den Herrn bitten, okay, Herr, was ist jetzt zu sagen? Lass mich nicht jetzt durch das Fleisch reagieren. Selbst wenn der Herr schon gute Sachen im Herz gewirkt hat, müssen wir weiter auf der Hut sein und mit dem Herrn arbeiten, dass nicht dann unser Fleisch gereizt wird und dann doch was rauskommt, was normalerweise nicht in unserem Herz ist, aber was halt in unserem Fleisch steckt. Und wenn wir diese beiden Dinge zusammen haben, die Selbstbeherrschung und auch die Demut und die Veränderung des Herrn in unserem Herzen, dann wird unser Reden ganz anders werden. Und dann kann der Herr sehr, sehr viel Segen geben durch die Zunge. Denn dafür hat er sie gemacht. Wir können mal ein paar Sachen uns noch anschauen, wofür der Herr das Reden und die Zunge gebrauchen möchte. Sprüche 16, Vers 21 bis 24. Da sind diese beiden Dinge auch zusammen, das Sprechen und auch das Herz. Wer ein weises Herz hat, wird verständig genannt. Und liebliche Rede fördert die Belehrung. Wer Einsicht besitzt, hat eine Quelle des Lebens. Aber mit ihrer Torheit strafen sich die Narren selbst. Wer ein weises Herz hat, spricht vernünftig und mehrt auf seinen Lippen die Belehrung. Freundliche Worte sind wie Honigseim, süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Amen. Möchten wir so eine Zunge haben? Amen. Amen. Dass wir durch unsere Worte heilen können. Das ist doch was sehr Starkes. Unsere Zunge nicht verleumdet, sondern im Hohelied heißt es, unter der Zunge der Braut ist Honig und Milch. Wow. Das ist doch gut, wenn unsere Zunge eine Kammer ist voll Honig und Milch. Und wenn Geschwister kommen, dann können wir Honig und Milch austeilen. Was sie nährt, heilsam ist, der Seele gut tut, zum Herrn führt. Amen. Das ist doch gut. Und dann heißt es auch in Sprüche 10, Vers 11. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens. Amen. Aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat. Eine Quelle des Lebens. So viel raussprudelt. Ich muss da an mir auch noch arbeiten, dass es mehr davon raussprudelt. Ich habe viele Dinge im Herz und auch im Kopf, aber ich habe manchmal, gerade wenn man am Tisch sitzt, irgendwie noch eine Schwierigkeit damit, dass es auch herauskommt. Ja, betet für mich. Amen. Eine Quelle des Lebens. Und zum Schluss möchte ich auch gerne noch kurz, der Herr hat uns ja gezeigt, dass wir Könige sein sollen, Priester und Könige. Und bei denen gibt es auch etwas sehr Entscheidendes, wie ihr Reden ist. Einmal heißt es bei den Priestern, ihre Lippen sollen die Erkenntnis bewahren, hatten wir in Malachi. Aber auch über das Reden der Könige spricht das Wort einiges. Und zwar in Sprüche 16, in 10 bis 13 geht es um das, wie ein König spricht. Da heißt es, ein Gottesspruch ist auf den Lippen des Königs. Beim Rechtsprechen verfehlt sich sein Mund nicht. Amen. Gerechte Waage und Waagschale kommen vom Herrn. Alle Gewichtsteine im Beutel sind sein Werk. Freveltaten sind den Königen ein Greuel, denn durch Gerechtigkeit wird ein Thron befestigt. Gerechte Lippen gefallen den Königen wohl, und wer aufrichtig redet, macht sich beliebt. Amen. Ja, dieses Bewusstsein brauchen wir auch in unserem Alltag als Könige, dass nicht irgendein Spruch auf unseren Lippen ist, sondern ein Gottesspruch. Und auch das Rechtsprechen. Es gibt schon sehr, sehr viele Situationen, die wir beurteilen müssen. Und ich fand es auch sehr gut, wie heute Morgen rauskam, wir richten nicht die Geschwister, darum geht es nicht. Aber dennoch sind wir als Könige, sogar auch als Priester, berufen zu richten. Aber eben nicht meinen Nächsten und den Bruder, um ihn zu verdammen, sondern im Alltag, Alltagssituationen, müssen wir beurteilen und ein Urteil auch treffen. Ist das jetzt gut, was wir vorhaben, was jemand vorgeschlagen hat, was jemand gemacht hat? Als ein König braucht man wirklich die Weisheit, auch wie Salomo, um unterscheiden zu können, was ist Recht, was ist Unrecht. Und dann auch ein Urteil zu fällen und danach zu handeln. Und auch die Welt zu richten, wenn wir Dinge sehen, die der Feind macht, wie er tobt, müssen wir auch lernen, ihn darin zu richten. Also es geht nicht darum, den Bruder zu richten, sondern den Feinden, das Böse. Da diese Unterscheidung, wenn wir sie lernen, das ist sehr gut. Beim Rechtsprechen verfehlt sich sein Mund nicht. Amen. Und es ist sogar so, noch ein Vers aus im Korinther, da heißt es, dass wir sogar berufen sind, die Welt zu richten. In 1. Korinther 6, 2 bis 3 sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Er sagt nicht, wisst ihr nicht, dass die Heiligen richten werden? Oder dass ihr euch untereinander richten werdet? Das sagt er nicht. Sondern er sagt, ihr werdet die Welt richten. Und in Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Und zu den Jüngern hat er gesagt, ihr werdet die 12 Stämme Israel richten. Und dann macht er es aber auch praktisch für unseren Alltag. Wieder Vers 2, der zweite Teil. Wenn nun die Welt durch euch gerichtet wird, seid ihr dann der geringsten Rechtssachen unwürdig. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, ganz zu schweigen von den Dingen dieses Lebens? Also unsere Zunge soll schon auch das Gericht und die Wahrheit des Herrn aussprechen. Das ist ein wichtiger Teil als König. Aber wenn wir heute das nicht üben, sondern jedes unnütze Wort über unsere Lippen kommen lassen und faule Worte, wie es in Epheser heißt, dann wird es so sein, dass wir am Ende gerichtet werden. Weil die Schrift auch klar sagt, du wirst gerichtet werden für die unnützen Worte. Und jetzt ist die Frage, wo möchten wir am Ende sein bei dem Gericht? Möchten wir gerichtet werden für das, was wir gesagt haben, für die unnützen Worte? Oder möchten wir mit dem Herrn zusammen die Welt richten? den Feind und alles, was er in dieser ganzen Zeit aufgebaut hat, möchten wir nicht lieber damit dabei sein und richten? Also ich möchte das auf jeden Fall. Ich möchte nicht am Ende für das, was ich gesagt habe, oder so bleiben, wie ich bin, bis zum Ende und dann gerichtet werden, sondern ich möchte heute vom Herrn behandelt werden in meinem Herzen. In meinem Reden Selbstbeherrschung üben und zur Reife kommen, damit ich am Ende mit ihm zusammen herrschen kann. Mit ihm auch das Gericht über die Welt ausführen kann und den Dienst als König antreten im tausendjährigen Reich. Amen. Da wird uns der Herr hinbringen. Lasst uns üben. Amen. Bin ich noch an, ja. Ich hatte eigentlich ja die Vorbereitung für Kapitel 2, aber in der Vorbereitung kam immer wieder der Vers, den George vorhin auch gelesen hatte, hat der Herr in meinem Herz diesen Vers aufsteigen lassen, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Ich glaube, das ist wirklich ein starkes Anliegen vom Herrn, dass in unserem Herz diese Barmherzigkeit kommt mit den Geschwistern. Nicht so schnell über Geschwister zu urteilen, Dinge in unserem Herzen zu verurteilen, die wir hören, sondern Barmherzigkeit zu üben gegen unsere Nächsten. Amen.